So, heute im Podcast haben wir einen Gast oder habe ich einen Gast und ich habe, als ich letzte Woche beschlossen habe, mit dem Ganzen hier zu starten, habe ich mir überlegt, okay, ich werde wahrscheinlich selbst nicht immer mir was aus den Fingern saugen können, was ich erzählen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spreche einfach auch mit Personen, die mindestens genauso viel über das Projektmanagement erzählen können wie ich. Das heißt, Kollegen, Freunde, Bekannte aus den Bereichen, aus den verschiedensten Bereichen, die jeden Tag auch mit Projektmanagement zu tun haben. Und heute habe ich den Marcel mir eingeladen. Und der Marcel und ich, wir haben bis vor kurzem noch zusammen bei unserem alten Arbeitgeber gearbeitet. Und der Marcel ist mittlerweile selbstständig, zusammen mit einem weiteren Kollegen als Videoagentur. Ich hoffe, ich betitel euch jetzt richtig. Du darfst mich gleich unterbrechen. Hi Marcel.
Hi Jonas, vielen Dank für diese liebe und warme Begrüßung auf jeden Fall. Ich dachte sowieso, dass wir noch drauf zu sprechen kommen, auf unsere gemeinsame Vergangenheit. Aber das hast du jetzt alles schon ganz gut aufgerollt, soweit.
Ja, also ich glaube, unsere gemeinsame Vergangenheit ist ja auch irgendwie sogar der Ursprung des Ganzen. Oder wenn man es so will, dass wir uns getroffen haben, ja, endet ja quasi sogar darin, dass wir jetzt hier wieder sprechen. Weil ich meine, die ein paar wissen es vielleicht schon, der Podcast ist ja von InTime aus, also meiner Projektmanagement, Projektkommunikationslösung. Und die Idee dazu hatte ich ja, als ich bei Mind angefangen habe damals. Und daher kennen wir beide uns ja auch. Marcel, vielleicht starten wir auch genau an der Stelle. Was hast du denn bisher immer gemacht und was machst du jetzt heute? Erzähl doch mal.
Ganz generell meinst du?
Ja, ganz generell. Also was ist so dein Werdegang, seitdem wir uns kennengelernt haben? Und warum kennen wir uns überhaupt?
Genau, also ja, wie du ja schon gesagt hast, haben wir zusammen bei Mind gearbeitet, also einer Videoproduktion in Frankfurt. Und da haben wir uns kennengelernt und waren dort beide als Producer angestellt. Du bist ja dann im Producer-Beruf geblieben. Ich bin ja ein bisschen gewechselt, dann ins kreative Fach wieder mehr. Und dann hatten wir beide das Glück, dass wir zusammen eben Projekte umsetzen konnten. Sprich, du als Producer, ich dann als der Creative Producer, Regisseur, wie auch immer, in diversen Werbefilmproduktionen. Ja, da haben wir uns kennengelernt und ich glaube, wir haben ja immer schon auch irgendwie zusammen versucht, einen Weg auszutüfteln, wie man gewisse Prozesse einfach effizient gestalten kann. Und das, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was uns jetzt heute hier hinbringt, oder? Also, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an ein paar Sessions gerne zurück, wo wir versucht haben, einfach bestimmte Prozesse zu streamlinen und eben auch, den Kunden und alle Departments immer gut abzuholen.
Ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich da auch an unzählige Sessions in gewissen Meetingräumen, Cookie. Nee, Cookie waren wir nicht. Wir waren eher so im Desert und Miami. Das war so unser natürliches Habitat. Aber vielleicht einen Schritt zurück für diejenigen, die jetzt hier mit dem Begriff Producer vielleicht irgendwie auch gar nicht so wirklich was anfangen können. Das ist ja tatsächlich jetzt ein Begriff, den man in der Filmbranche schon kennt, aber in der restlichen Werbe- und Medienwelt jetzt vielleicht nicht so geläufig ist. Ich musste das damals auch lernen. Wie wir den Producer verstanden haben, bei Mind oder generell in der Werbefilmindustrie ist es, glaube ich, so, dass ein Producer nicht einfach nur einen Projektmanagement-Job macht, das heißt eben nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur Budgets und Timelines und sowas verwaltet, sondern eben auch inhaltlich irgendwie mitarbeitet, oder? Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also ich finde es erstmal schön, dass du gesagt hast, so wie wir den Begriff definieren. Es ist auf jeden Fall ein fließender Begriff, das kann man sagen. Und ich habe das Gefühl, dass in der gesamten Werbefilmbranche das so ein bisschen anders immer gehandhabt und definiert wird. Auf jeden Fall war es aber so bei Mind, dass gerade die Producer, die sich um Animationsfilme gekümmert haben, was du ja unter anderem eben auch getan hast, dass die auf jeden Fall ein großes kreatives Mitspracherecht hatten und das auch genauso gewollt war. Ich glaube, im Realdrehbereich, wo wir beide ja dann zusammengearbeitet haben, da ist es noch wieder ein bisschen anders. Ich glaube, da hat der Producer schon eine größere Rolle in der Kundenkommunikation. Aber auch hier haben wir, glaube ich, immer gemeinsam ganz gut gebrainstormt. Und du hast mir Input gegeben, ich dann wiederum dir. Und ich glaube, das war dann immer so ein ganz ertragreiches Zusammenspiel einfach. Und ich glaube auch, dass der Begriff oder das, was man wirklich als Producer macht, das wechselt auch von Projekt zu Projekt, ehrlicherweise. Also einfach je nachdem, was eben erfordert ist gerade, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch der Unterschied nochmal, wie du jetzt dann als Creative Producer, da war es ja dann eben nochmal diese nochmal mehr kreative Mitverantwortung und nochmal ein Producer hinten dran, der sozusagen als, weiß nicht, ist es dann der Executive Producer? Keine Ahnung. Wir wollen jetzt auch nicht mit zu viel mit irgendwelchen Begriffen hier um uns schmeißen, aber ich glaube, also das war ja nochmal der Grund, wo du, was dich ja jetzt auch letzten Endes dazu gebracht hat, zu sagen, okay, ich mach das jetzt irgendwie alleine, oder? Also, dass du eben gemerkt hast, okay, ich habe jetzt irgendwie dieses Projektmanagement an sich habe ich schon gemacht, aber ich möchte jetzt mich irgendwie auch kreativ noch weiter verwirklichen. Oder was war der Grund, dass du jetzt dann gesagt hast, okay, jetzt will ich doch mal eine eigene Company irgendwie auf die Beine stellen?
Ich glaube, der ganz natürliche Grund für mich persönlich jetzt war einfach, dass mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Also mein Vater ist selbstständig, meine Schwester auch und die sogar auch im Medienbereich so ein bisschen. Und ja, irgendwie war das immer schon, das ist so ganz natürlich mit mir mitgewachsen und ich wusste immer schon, dass ich gerne auch wo angestellt bin und eben auch viel Erfahrung sammle, ne, und einfach neue Leute kennenlerne, Netzwerke und so weiter. Das war mir auch total wichtig, gerade zum Berufseinstieg, aber grundsätzlich wusste ich immer schon, dass ich auch einfach selbstständig arbeiten möchte. Einfach wegen der großen Freiheit, die man hat, an Projekte heranzugehen. Und auch einfach, ja, ich mag das gerne, wenn man seine eigene Linie findet, auch mit, wie man mit Kunden kommuniziert, dass man sich mehr aussuchen kann, in welchen Bereichen möchte man eigentlich arbeiten. Also wenn ich jetzt sage, okay, Werbefilmbranche, ja, aber ich möchte gern mehr im Bereich noch Fashion arbeiten oder im Bereich Musikvideos oder so, dann habe ich eben jetzt so schon die Macht, das zu tun oder einfach zu beschließen. Klar muss man auch mal ein bisschen Glück haben, dass man da an die richtigen Kunden kommt. Die gibt es aber eben auf jeden Fall. Und es ist ein völlig neues Freiheitsgefühl, dass man, ja, dass ich einfach so sehr zu schätzen weiß, dass das für mich immer schon der gangbare Weg auf jeden Fall war. Vielleicht auch mal die Frage an dich zurück. Also ich meine, du hast ja auch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Was waren denn deine Beweggründe?
Ja, ich glaube ganz ähnlich. Also ich glaube, jeder, der irgendwie als Selbstständiger unterwegs ist oder Freelancer, weiß, hat wahrscheinlich so einen ähnlichen Grund. Vielleicht ist dann das ausschlaggebende Motiv jedes Mal nochmal ein anderes. Aber ich glaube, einfach der Wunsch, das zu tun, worauf man Bock hat und eben diese Selbstbestimmtheit, ich glaube, das ist das, was letzten Endes einen dann dazu treibt, zu sagen, okay, ich löse mich jetzt aus diesen Strukturen, die einem ja vieles erleichtern, wie ich jetzt auch selbst gemerkt habe, und da können wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen, wie es eigentlich dann so ist, plötzlich aus so einem, ja, gemachten, aus dem Nest Flügge zu werden und dann sich hinaus in die Welt zu wagen. Aber ich glaube, einfach das loszulassen, diese Strukturen, die einem, wie gesagt, auf der einen Seite Halt geben, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo einschränken. Ich glaube, jeder, der da irgendwie Bock hat, das zu übergehen, oder der da irgendwie mehr sucht, der wird dann automatisch irgendwann dahin gehen, zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie mein eigenes Ding. Und vielleicht, ich meine, natürlich könnten wir jetzt, glaube ich, auch noch stundenlang darüber sprechen, wie wir dazu gekommen sind, wo wir jetzt stehen und so, aber ich möchte ja auch so ein bisschen diesen Podcast nutzen, um so Insights zu geben, wie andere sich so organisieren, so ihr Projektmanagement betreiben, ihre Kundenkommunikation betreiben. Letzten Endes ist es ja das, womit wir uns bei InTime auch irgendwie beschäftigen, womit wir ja auch einen Mehrwert hier geben wollen. Deswegen auch das, was ich gerade eben angesprochen habe, also diese Möglichkeit, wenn man in einem Unternehmen anfängt, was jetzt nicht gerade ein Startup ist, wo man so als Mitarbeiter Nummer 1 mit reinkommt, wie es ja jetzt bei mir gerade der Fall ist, sondern wenn man eben als, wie wir jetzt damals bei Mind gab es damals irgendwie schon so 4, 4,5 Jahre. Alle Prozesse waren da irgendwie schon mehr oder weniger festgefahren, so, und jetzt dort haben wir das gelernt.
Vielleicht kann man kurz noch sagen, also festgefahren nicht unbedingt, aber ja, zumindest festgelegt, aber festgelegt. Im positivsten Sinne auf jeden Fall.
Genau, festgelegt und auch eben erprobt, ne? Das heißt, du kamst rein, du wusstest, wurdest angeleitet und dir wurde erklärt, okay, guck mal, so und so handeln wir das, so und so ist das abgestimmt, jeder weiß, was zu tun ist, und dann kommt man plötzlich in einen also arbeitet man damit, lernt das auch zu schätzen und sagt dann, okay, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und wie ging es dir jetzt damit? Also ihr seid jetzt da jetzt noch nicht so lange selbstständig, aber als du das erste Projekt jetzt angefangen hast, ohne so die Rahmenbedingungen von Mind zu planen, wie ging es dir da?
Ja, also mir geht es auf jeden Fall gut damit. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schrecklich nervös gewesen wäre, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt komplett neue Strukturen aufbauen. Ich habe genau das eher so als Chance gesehen, aber So wie du, glaube ich, auch einfach schon in dem Job, hat ja auch jeder Producer so seinen eigenen Weg, seine eigene Art der Organisation nochmal. Und genau die hatte ich natürlich auch und habe ich eben auch bei meiner Arbeit bei Mind erprobt. Und ehrlich gesagt habe ich das einfach so ein bisschen, teilweise übertragen, teilweise nochmal neu gedacht. Aber es war schon so, dass ich da diverse Tools einfach verwende, die möglichst simpel immer aufgebaut sind, damit es einfach alles übersichtlich und minimalistisch bleibt. Das ist mir eigentlich mal relativ wichtig, dass man eben da nicht in tausende Strukturen und To-Dos und so weiter untergeht, sondern man alles sehr gut handeln kann. Das war mir ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und natürlich, dass auch jeder, mit dem man zusammenarbeitet, diese Prozesse gut erlernen kann, beziehungsweise dass die Tools, die man nutzt, dass man da auch gut Leute immer mit ins Boot holen kann. Sowohl jetzt bei uns beiden, das ist ja genauso, dass du mir eben auch manchmal Einladungen schickst zu bestimmten Projekttools, wo man da als Gast teilnehmen kann. Und genauso umgekehrt machen wir das ja auch. Und ich glaube, so das waren so die zwei Punkte auf jeden Fall bei der Herangehensweise. Einfach möglichst simpel und große oder gute Möglichkeiten zur Kooperation. So, das war das Wichtigste. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich über konkrete Tools reden möchtest ansonsten noch. Klar. Ich will auch nicht hier Werbung machen oder so.
Ach, das ist schon okay. Mir ging es jetzt eigentlich vielleicht einen Schritt zurück. Ihr seid ja jetzt zu zweit, ne? Aber ich meine, in einem Projekt, gerade in der Filmproduktion, arbeitet man ja super viel mit anderen zusammen. Und jetzt mal unabhängig irgendwie von Tools oder sowas, aber wie habt ihr das denn organisiert, wenn ihr jetzt so an ein Projekt rangeht, wo eben mehrere Leute dann mit drin arbeiten? Vielleicht auch jetzt unabhängig jetzt von der Selbstständigkeit, sondern ganz allgemein, wie geht's dir damit, mit so vielen Freelancern ja immer zusammenzuarbeiten?
Ich meine, das ist halt eine Gewöhnungsfrage auch. Ich meine, das machen wir beide ja auch schon jetzt seit längerem. Aber eigentlich ist es immer ganz interessant, dass gerade in der Arbeit mit Freelancern so hat jeder von den Freelancern auch so ein bisschen seinen eigenen Weg. Also eigentlich lässt man sich auch immer so ein bisschen drauf ein, wie dann die andere Person tickt. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, wir sind da einfach nicht so verschlossen oder so, dass wir jetzt sagen, okay, das muss jetzt so und so nach den Prozessen laufen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, eigentlich am allerbesten klappt es immer, wenn man den Leuten so ihren Freiraum lässt, sodass sie in ihrer Komfortzone so ein bisschen bleiben können. Und dann funktioniert das eigentlich auch mit der ganzen Abstimmung immer bestens. Also ob das jetzt, auch wenn ich jetzt wieder bei Tools bin, aber auch wenn das jetzt von mir aus über WhatsApp läuft oder es gibt die einfach, mit denen man immer eher telefoniert, mit den anderen tauscht man kurze Sprachnachrichten aus. Ich bin eigentlich dafür, das immer sehr offen zu gestalten und die Arbeit, dass eben dann auf unserer Seite quasi, also von mir und meinem Kollegen, dass es da dann geordnet zugeht, so die Arbeit liegt dann auf jeden Fall bei uns eher.
Ja, ja. Und was für ein Tool nutzt ihr da jetzt, um euch intern zu organisieren?
Genau, also ich weiß nicht, du kennst natürlich Trello. Klar. Wir hatten, ich weiß nicht, für alle, die da draußen, die Trello noch nicht kennen, ist eigentlich ein To-Do-Orga-Tool, oder? Ich glaube, es ist ein Orga-Tool, aber es ist, glaube ich, gewachsen einfach aus dem Gedanken, so smarte To-Do-Listen zu machen.
Ja, beziehungsweise, ich meine, Trello ist ja eigentlich mit den Karten ganz, ganz klassisch so ein Kanban-Board, ne? Also ich meine, gerade im in einem richtigen, also was heißt richtigen, im klassischen Projektmanagement kann man dir als eine Projektmanagement-Methode, wo du eben sagst, okay, du legst zusammen im Team agil fest, welche Tasks müssen erledigt werden. Die haben verschiedene Stati und darüber wird abgebildet durch verschiedene Spalten. Und ich glaube, daraus ist ja Trello irgendwie geboren, aber mittlerweile wird das ja, glaube ich, wirklich für, also diese Spalten nicht mehr nur für hier Backlog, Work in Progress dann verwendet, sondern ja für ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
Auf jeden Fall wurde alles super ausgebaut, wird auch regelmäßig nach wie vor geupdatet. Was ich an Trello einfach liebe, ist zum Beispiel immer diese User Experience ist einfach super flüssig, super simpel, super übersichtlich. Und ja, man kann eben dann jetzt mittlerweile auch Dokumente anhängen, wie du schon sagst, den Status anpassen. So wie auch immer, dementsprechend, ja, ist das auf jeden Fall eins der wichtigsten Tools so bei uns. Wie sieht es denn bei dir aus, Jonas? Was ist denn so dein Haupt-Tool?
Naja, wir sind da also für die interne Organisation, das ist schon ein Punkt, weil, also wir nutzen jetzt aktuell, nutzen wieder Active Collab. Mein Kollege, der Lukas, weint immer noch ein bisschen um Asana. Aber ich muss, ich oute mich immer ganz gerne oder ich positioniere mich immer ganz gerne als Asana-Hater. Vielleicht ist es ein bisschen zu hart, aber ich finde einfach, Asana hat eine maximal vollgemüllte Oberfläche und ich sehe nur Changelogs und finde den eigentlichen Content nicht mehr. Ich glaube, ich bin ein bisschen biased, also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich eine faire Bewertung ist, deswegen stoppe ich an der Stelle mal den Hate, aber ich meine,
also vielleicht kann ich noch eine Sache zu Asana kurz sagen. Eigentlich ja, alles, was ich darüber weiß, ist, dass mir das super oft einfach als Pre-Roll angezeigt wird, auf YouTube zum Beispiel, Asana. Und diese Werbung eigentlich super cool gemacht ist. Es ist ein Animationsvideo, aber mit einem unglaublich grottigem Offsprecher. Also, das ist mir aufgefallen, aber mehr kann ich zu Asana eigentlich auch nicht sagen. Ist wahrscheinlich ein sehr schönes Tool. Eigentlich.
Ja, also Asana hat sicherlich viele, viele Vorteile und wie gesagt, Lukas weint dem Ganzen ja auch hinterher. Vielleicht Asana und ich, vielleicht gebe ich ihnen irgendwann mal nochmal eine Chance, aber also womit wir aktuell arbeiten, ist Active Collab, einfach weil ich es von Mind her sehr gut kannte und auch dachte, dass ich damit sehr viele Prozesse ziemlich gut abbilden kann. Was jetzt bei uns bei der Online-Marketing-Agentur, wo ich ja noch arbeite, was da jetzt mir aufgefallen ist, es gibt einen krassen Unterschied zwischen so Retainer-Projekten. Das heißt, wenn man quasi Kunden hat, die man monatlich irgendwie betreut, ja, also wo du eben nicht sagst, wir haben jetzt ein Projekt, wo wir die und die Phasen durchlaufen, die und die Freigaben haben und das Projekt auch irgendwann ein Ende hat, sondern wir wollen unsere Kunden natürlich langfristig halten. Ja, das heißt, da ist eher so ein Monatsturnus, wo du dann eher wiederkehrende Aufgaben und sowas hast. Und da geht es dann fast mehr so um agiles Taskmanagement. Und da spielt jetzt Active Collab irgendwie seine Stärken noch nicht so aus. Ich finde, die Möglichkeiten fürs Controlling sind da immer noch ganz nice. Aber ich bin da jetzt auch relativ offen auf der Suche, nicht wirklich konkret, aber zum Beispiel A-Work finde ich super spannend, weil die sehr, sehr stark im Bereich Taskmanagement sind. Ich habe jetzt gerade heute mir ClickUp nochmal angeschaut, nachdem ich ein Gespräch mit einer Kundin von den Time hatte, die mich da drauf gebracht hat. Also es gibt schon richtig viele ziemlich nice Tools da draußen, aber wie du gerade eben auch schon gesagt hast, es ist halt super wichtig, dass es irgendwie einfach zu bedienen ist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als vollgepackte Oberflächen, wo du nichts mehr findest und ich meine, es ist ja schön und gut, wenn man viele Features und viele Anpassungsmöglichkeiten hat, aber eigentlich will ich doch mir die Arbeit leichter machen und nicht erstmal 4 Wochen mich einarbeiten müssen. Und natürlich, und jetzt kommt natürlich der kleine Werbeblock, natürlich nutzen wir auch für die externe Kommunikation bei einigen Kunden tatsächlich einfach noch klassische E-Mail, weil ich bei denen das noch nicht, die dann so konservativ sind, dass InTime dann noch nicht funktioniert, aber ansonsten natürlich auch InTime für die externe Kundenkommunikation.
Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass du bist doch schon so ein bisschen der Missionar zur Stärkung oder Wiedererstärkung der Mail, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich bin ich voll anti-E-Mail. Ich bin tatsächlich sehr, sehr anti-E-Mail. Ich habe da auch eine Podcast-Folge jetzt, ich glaube, die erste Podcast-Folge oder die zweite Podcast-Folge sogar, ging genau darüber, dass ich eigentlich glaube sogar, dass die E-Mail mittelfristig nur noch so ein, ja, wirklich so ein offiziell, so ein allgemeingültiges Anfangsdokument ist, was man halt mal hin und her schickt, weil das hat halt irgendwie jeder. Aber ich bin eigentlich ein Fan davon, Kunden möglichst schnell in einfachere Tools reinzubringen. Also gerade sowas wie jetzt eben Chat-Tools. Wir haben jetzt bei der Agentur haben wir jetzt auch einen Kunden, mit dem wir da länger jetzt zusammenarbeiten, die bekommen da ihren eigenen Channel, wo die dann mit uns drin kommunizieren, weil es einfach viel einfacher ist und die E-Mail einfach so veraltet ist, dass ich da ziemlich dagegen bin. Also, falls ich diesen Eindruck vermittle, möchte ich mich ganz klar von der E-Mail distanzieren.
Ja, oh, okay, gut. Dann war das 100% vielleicht die falsche Richtung. Nee, aber, es ist schon, pass auf, lass mal die Diskussion ist auf jeden Fall interessant, weil ich habe mich das tatsächlich auch mal gefragt, warum nutzen wir immer noch alle E-Mails irgendwie? Das ist auch so, im privaten Raum benutzt man ja kaum E-Mails einfach noch. Genau,
Stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen und dann sagst du so, hey, war doch voll der schöne Tag, lass uns doch mal E-Mail-Adressen austauschen. Das ist doch der Moment, wo die gegenüberliegende Person doch denkt, ja, safe sehen wir uns nicht wieder, oder?
Also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, aber man muss auch sagen, ich bin ein Retro-Typ, ja? So, ich bin ja, einfach ein Retro-Typ.
Vintage oder und, Retro?
Weißt du, pass auf, in meiner Welt, in meinem Kopf hätte ich gerne, dass wir wieder mehr E-Mails schreiben würden. So auf so eine ganz komische, verquere Retro-Art will ich das eigentlich auch privat, weil das hat halt einfach so eine das ist halt mehr wie so ein Brief, den man schreibt, was man heute auch nicht mehr macht, was aber, wo halt einfach deutlich mehr Gedanken vorher einfach reinfließen müssen, bevor du so eine Mail abschickst. Die Hürde ist viel größer, eine Mail abzuschicken, als eine WhatsApp-Nachricht oder sonst irgendwo in einem Messaging-Dienst. Messenger?
Ja, das stimmt Messenger. Natürlich. Aber du musst ja mal, also warum ich halt glaube, dass es, also von mir aus so in diesem offiziellen Bereich und sowas, da mag das ja auch alles schön und gut sein. Aber ich glaube, also was für E-Mails landen so in deinem Posteingang? Das meiste ist ja irgendwie Newsletter und Werbe-E-Mails von irgendwelchen Tools, die du benutzt. Das könnte man aus meiner Sicht irgendwie, also ob das jetzt per WhatsApp-Messenger, per Slack-Messenger oder sowas kommt, ist ja eigentlich wurscht. Das brauchst du schon mal nicht als E-Mail, weil ich glaube, da steckt relativ wenig Liebe drin in den meisten. So, das Zweite, was du bekommst, ist irgendwie E-Mails von Kunden, die meistens nicht länger als 3 oder 4 Zeilen sind. Das hättest du dann easy auch in einem Chat abbilden können, wo du ja dann auch viel einfacher darauf antworten kannst. Wie oft findest du dich wieder, dass du dann irgendwann, wenn du mit einem Kunden 3, 4 E-Mails hin und her schickst, dass es dann doch ein Chat ist? Also warum plötzlich so ein riesiges E-Mail-Dokument schicken, wenn du am Ende doch nur schreibst, super, finde ich gut so, vielen Dank. Und dann noch schön unten drunter, viele Grüße und dann noch schön die Signatur unten rein. Super, super unnötig.
Aber glaubst du nicht, dass das dann so ein bisschen irgendwie zerfasert wird, dass man, wenn man plötzlich mit allen Kunden in irgendwelchen Slack-Channels oder so drin ist, dass das nicht ein bisschen beliebig wird irgendwann?
Naja, ich glaube, es wird halt effizient. Also ich glaube, man muss auch hier wieder unterscheiden. Hat man jetzt so wie wir eben einen großen Retainer-Anteil auch, wo du eben sagst, okay, bei uns geht es gar nicht drum, dass man jetzt ein Projekt durchzieht und die gemeinsame Reise dann auch nach, keine Ahnung, 6, 8 Wochen wieder beendet wird. Weil ich glaube, dann ist der Aufwand, jemanden in den Chat-Tool reinzubringen, so wie die momentan funktionieren, die Chat-Tools. Ich habe da auch eine ganz eigene Vision, wie sowas in Zukunft mal aussehen kann, können wir irgendwann mal besprechen, wenn ich da ein bisschen weiter bin. Aber an sich glaube ich, gerade wenn du eben mit jemandem länger zusammenarbeitest, dann rentiert sich das einfach, weil sowas wie Threads oder sowas, dass du eben in einem Chatfenster, in einer Gruppe mehrere Themen gleichzeitig diskutieren kannst, das funktioniert in der E-Mail ja gar nicht. Dann fängst du irgendwann an mit Headlines und Texte formatieren in der E-Mail und dann sagst du irgendwann plötzlich so zu erstens und du fragst dich, was ist eigentlich erstens? Hast du schon wieder vergessen, wenn du siehst, welche Headline, auf was man sich gerade bezieht? Das ist, glaube ich, in Chat-Tools einfach wesentlich, wesentlich besser gelöst. Und ich glaube einfach, die E-Mail überlebt deswegen noch, weil noch keiner was gefunden hat, was so universell funktioniert wie eben die E-Mail. Die E-Mail ist ja quasi wie du schon sagtest, ne? Meine E-Mail-Adresse ist wie meine Postanschrift. Da kann mir jeder einfach mal was hinschicken. Ob ich es lese oder nicht, ist was anderes. Aber eine Chat-Nachricht kannst du mir jetzt nicht einfach in Slack schicken, ohne dass ich dich einlade. Das ist natürlich ein Problem.
Das stimmt. Ich meine, die E-Mail, die checkt einfach jeder. Das ist halt auch so ein Thema, weißt du? Also nehmen wir jetzt an, dein Kunde ist in Wahrheit der Besitzer eines wunderbaren Cafés, der 80 Jahre alt ist. Der wird auch verstehen, wie eine E-Mail funktioniert. Aber wenn du ihn jetzt zu Active Collab, zu einer Diskussion einlädst, dann wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Auch da vielleicht, das ist auch so eine kleine Anekdote. Wir hatten einmal den Fall, dass wir auch gesagt haben, okay, wir haben jetzt hier mehrere Kunden, da war dann noch eine Agentur angeschlossen und noch ein Schauspieler. Und dann haben wir gesagt, okay, macht doch auch total Sinn, wenn wir alle dasselbe sehen können, haben Kunde, Agentur, Schauspieler alle mit in Active Collab einfach in eine Diskussion eingeladen oder in ein Projekt. Und das lief dann meistens darauf hinaus, dass wir uns in der Diskussion dann verabredet haben zu einem Call, zu einem Videocall, weil das dann doch nicht so genutzt wurde. Ich glaube aber, das ist auch einfach eine Frage der Zeit, dass da dann irgendwann die Akzeptanz noch größer wird.
Ja, beziehungsweise vielleicht muss man es auch da differenzieren. Also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man sagt, holt eure Kunden in eure Projektmanagement-Tools rein. Für mich gibt es da eine ganz klare Differenzierung. Und dazu verweise ich gerne auf meine Podcast-Folge von gestern, die du wahrscheinlich noch nicht gehört hast, wo ich auch gesagt habe, eigentlich gibt es auch eine Unterscheidung. Es gibt einen Unterschied zwischen internem und externem Projektmanagement. Und für internes Projektmanagement gibt es diese ganzen Tools ja. Die sind darauf ausgelegt, dass du mit deinem Team das intern diskutierst. Und da brauchst du in der Regel ja die Calls jetzt nicht, weil du da eben die Leute super gut kennst. Jeder hat seinen Aufgabenbereich und so weiter und so fort. Aber für den Kunden bereitest du es ja eigentlich auf. Eigentlich musst du dir als Team ja eigentlich bewusst, also ne, du nutzt dein internes Projektmanagement, stimmst dich zu irgendwas ab und gibst das dann deinem Kunden. Und dieses externe Projektmanagement, diese Kundenschnittstelle, die läuft halt heutzutage meistens über E-Mail oder Videocalls. Und ich glaube, da braucht es eigentlich nochmal einen extra dafür designten Channel. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass die ganzen Projektmanagement-Tools, wie sie heute existieren, dafür ausgelegt sind und dafür funktionieren, dass man da mit Kunden drüber diskutiert, sondern da braucht es dann wieder, glaube ich, was Eigenes, was auch darauf zugeschnitten ist, dass es eben super easy funktioniert und eben nicht darauf hinausläuft, dass du sagst, eigentlich ist es viel zu kompliziert, lass mal wieder zurückgehen.
Das ist aber genau der Punkt. Die ganzen Tools sind einfach noch nicht intuitiv genug. Also ich kann an einer Hand abzählen, die Tools, die wirklich so intuitiv sind, so simpel, dass sie einfach jeder sofort versteht. So, und das ist, glaube ich, immer das Hauptproblem. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber zur internen Kommunikation oder zur internen Abstimmung, Google einfach. Diverse, ja, diese ganze Google Cloud mit Präsentationen, mit Sheets, mit, was weiß ich, Tabellen, das finde ich einfach mega. Ganz ehrlich, wenn man einem Kunden einfach eine Präsentation schickt und es direkt über Google macht, ja, Google Presentation, dann checkt auch jeder direkt, okay, hier gehe ich auf Plus und dann kann ich ja einen Kommentar hinzufügen, weil wie oft hat man auch einfach schon eine PDF rausgeschickt, hat dann plötzlich eine eingescannte Präsentation bekommen, wo handschriftliches Feedback drauf vorzufinden war. Und Google checkt einfach jeder, habe ich das Gefühl. Ist auch übrigens mittlerweile so, wie ich meine Weihnachtswunschlisten verschicke.
Ernsthaft? Mit Google. Auch rein privat. Marcel Wolf nutzt auch einfach rein privat Google Slides für die interne Familienprojektmanagement.
Google, ja, die interne Familienkommunikation, ja. Google Docs, weil dann kann jeder das rauslöschen, was schon bestellt wurde. So ein bisschen wie die Amazon-Wunschliste. Also, es ist nicht das Thema, aber ich sag dir, ich sehe da eine Zukunft. Und natürlich die Tatsache, dass du einfach bei Google Presentation auf Datei exportieren gehen kannst und die einfach eine PDF ausgeben lassen kannst, ist einfach super, weil das heißt ja auch, dass die das irgendwie lizenziert haben müssen oder so bei Google. Und es ist einfach alles spielt da dir in die Usability mit rein.
Das finde ich. Wenn jetzt jemand von Google hier mithört, ich wünsche mir zutiefst, dass ich auch einfach eine Datei, eine Google Präsentation sagen kann, als PDF in Drive speichern. Weil momentan muss ich hergehen und diese PDF runterladen und sie wieder in Drive hochladen. Das ist super behindert. Das ist total nervig.
Was ist das Problem? Aber du kannst doch PDFs runterladen und hochladen.
Ja,
und
was stört dich? Ja, ich will eine PDF quasi ablegen in meinem Drive direkt. Ich möchte einen Knopf bekommen, Datei und dann als PDF speichern quasi.
Verstehe. Ja, das stimmt. Das ist, da muss noch dran gearbeitet werden. Ob die Leute von Google zuhören?
Ja, wer weiß, vielleicht schicke ich das mal dorthin. mal sehen. Okay, Marcel, lass uns doch mal zum Abschluss noch darüber sprechen. Wenn du jetzt mit deinen Kunden kommunizierst, wie macht ihr das jetzt gerade? Ihr nutzt E-Mails oder was macht ihr?
Wir nutzen
Seid ihr schon In-Time-Fans?
Also, wir nutzen auf jeden Fall ganz klassisch eigentlich die E-Mail. Das hängt auch immer so ein bisschen eben von den Kunden ab. So, also das meinte ich ja eben schon, so ein bisschen je nach Alter, je nach um welche Branche es hier geht. So, ich sag mal, zum Beispiel in der IT-Branche, um es plakativ zu machen, so da kann man vielleicht ein bisschen neuere, innovativere Tools nutzen. Macht man jetzt ein Musikvideo für einen Musiker, Künstler, ja, der ist ja mit der E-Mail mehr vertraut, aber auch lustigerweise genau in dem Fall trotzdem, beim Musikvideo, da haben wir jetzt auch schon einmal dein Tool, also In-Time, genutzt und das hat, ja, erstaunlich gut funktioniert auf jeden Fall, weil, und das fand ich war so der, also Streich erstaunlich, es hat auf jeden Fall gut funktioniert und ich glaube, so das, was am besten auch so ankam, ist einfach so dieses, wie man seine Kunden abholt. Weil es wirkt einfach ziemlich professionell, wenn der Kunde eben ein Timing bekommt, innerhalb dieses Tools im Browser, das irgendwie auch noch ja, auf eine gewisse Art und Weise interaktiv ist. Das hat auf jeden Fall ja im Prozess geholfen und zwar dadurch auf jeden Fall sehr entspannt. Es war ein sehr entspannter Prozess auf jeden Fall.
Ja, sehr cool.
Genau.
Ja, das ist natürlich das, was ich eigentlich jetzt hören wollte, dass du mir sagst, dass das Tool super gut funktioniert.
Ich habe auch Kritik, Jonas, aber
die klären wir dann
vielleicht an anderer Stelle. Ja.
Nein, sehr cool. Ja, wie was würdest du jetzt, wenn jetzt jemand hier zuhört, der gerade auch in der Videoproduktion irgendwie tätig ist, was hättest du da, hast du da irgendwie ein, zwei Tipps zum Thema, wie man sich organisiert oder wie man sein Projektmanagement da am besten aufstellen kann? So ein, zwei Marcel-Wolf-Tipps.
ja, weiß nicht, ob ich da jetzt so super konkrete Tipps habe, außer einfach, das sind aber so Standard-Tipps, die dir jeder Selbstständiger geben wird. Einfach, ja, für die Kunden da sein, nicht zu lange Zeit lassen, auf Mails zu antworten und ja, einfach ein bisschen so versuchen zu erfühlen, einfach wie der Kunde tickt. Dann wisst ihr nämlich auch, was der Kunde quasi braucht. Und ansonsten zur Organisation, das sind eigentlich die Punkte, die ich schon genannt habe, möglichst simpel und übersichtlich und so, dass es eben für jeden auch außerhalb eurer Organisation gut funktioniert. Genau.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Vielen Dank dir, Marcel. Vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder. Wir müssen mal schauen, was wir hier für Diskussionsrunden daraus etablieren. Wir haben jetzt vorhin hier schönes E-Mail-Bashing betrieben. Auf jeden
und
Fall.
Asana-Bashing.
Und Asana, ja, Asana. Sorry, tut mir leid, Asana. Ihr macht sicherlich einen sehr guten Job. Vielleicht gucke ich es mir ja nochmal an. Nee, ja, Marcel, vielen Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Für meinen ersten Interviewgast, es war super entspannt. Ich freue mich darauf, mit dir weiterzuarbeiten und zu sprechen. Und wie gesagt, vielleicht wird aus dir ja auch noch ein richtiger In-Time-Evangelist, dass du mir das richtig, dass du das in der Filmbranche als führender Kopf nach vorne bringst. Das wäre natürlich super cool.
Das wäre super. Ja, lass mal schauen, was die Zukunft bringt. Aber ich bin mir sicher, dass du da das Tool auch dementsprechend immer weiterentwickeln wirst. Und ja, hat mich auf jeden Fall auch gefreut, hat Spaß gemacht und war wirklich, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr entspanntes Gespräch. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf alle weiteren.
Alles klar. Dann vielen Dank, Marcel. Mach's gut.
Ja, danke. Mach's gut. Tschüss.